Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Ralf Roger Glöckler. In dieser Sendung geht es um seine Novelle Luzifers Patenkind. Ich möchte mit dem Autor über sein Buch, dessen Inhalt und vor allem den amerikanischen Maler und Künstler Marston Hartley sprechen. Wie schreibt Glöckler? Wie recherchiert er und wie entwickelt er aus der Biografie Hartleys seine Novelle? Und natürlich auch, wie sind seine weiteren literarischen Pläne und was er bisher schon geschrieben hat, interessiert mich. Auch der Mensch Ralf Roger Glöckler interessiert mich. Ich bin gespannt, was er uns zu erzählen hat. Herzlich willkommen bei der 78. Sendung Hörbahn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie hier zu uns in die Sendung gekommen sind. Herzlich willkommen, Herr Glöckler.
Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
Dann können wir direkt loslegen und so ein bisschen zum Warmwerden vielleicht. Etwas aus lang vergangenen Zeiten, wenn es Ihnen recht ist. Sie waren vor langer Zeit Mitherausgeber der Zeitschrift Exemplar. Was war das für eine Zeitschrift und was war das für eine Zeit für Sie?
Wir waren damals Studenten in Tübingen. Das war Mitte der 70er Jahre, also schon eine ganze Weile her. Mhm. Das war so eine kleine Clique von Gedichte schreibenden Studenten, die irgendwann auf die Idee kam, eine Literaturzeitschrift herauszugeben. Und eigentlich ist der Titel Exemplar gedacht als Beispiele aus drei Künsten. Also das heißt, wir wollten eigentlich nicht nur Gedichte und Prosa veröffentlichen, sondern auch Musikstücke und Grafiken und so weiter. Und dann blieb es bei dem Titel Exemplar. Die Zeitschrift gibt es im Übrigen heute immer noch.
Tatsächlich? Ja. Na, super.
Und wird von Ursula Jetter weiterhin herausgegeben. Also das ist mittlerweile die älteste Literaturzeitschrift in Baden-Württemberg.
Ja, ist das schön, oder? Da mitgemacht zu haben.
Doch, das war sehr schön. Wir hatten da auch durchaus Feedback an der Universität. Walter Jens hatte ja damals noch seinen Lehrstuhl für Rhetorik. Mhm. Dem haben wir uns dann vorgestellt. Der war sehr angetan und hat uns unterstützt. Und also die großen Namen in Tübingen seiner Zeit, die wir angeschrieben haben, zum Beispiel auch Hans Kühn, die haben da immer sehr freundlich reagiert. Da war so eine kleine Geschichte. Jens hat uns also eingeladen und wir saßen dann da bei ihm. Und er blätterte das erste Heft auf und las ein Gedicht von mir, mhm, und sagte, das ist der Dichter. Wo ist er?
Das ist doch super. Nein, das ist doch super. Also solche Dinge sind doch aber erstens, dass Sie das so lange mitverfolgen konnten, dass so etwas weiter besteht und sich weiter auch entwickelt. Und dann so eine kleine Geschichte ist doch wunderbar. Und vor allen Dingen, wenn ich da höre, dass Sie versucht haben, nicht nur einfach Lyrik, in einem bestimmten Alter ist man ja schon sehr affin für Lyrik, sondern auch gleichzeitig doch die Malerei mit reinzubringen und die Musik. Das war ja zu der damaligen Zeit für eine Zeitschrift durchaus, ja, wie soll ich sagen, Avantgarde, oder?
Ja, doch. Und wir waren sehr anspruchsvoll. Wir waren auch sehr anspruchsvoll mit uns selbst. Mhm. Das war nicht immer ganz friedlich, aber so im Nachhinein waren das doch Leute, die sehr ernsthaft sich mit den Dingen auseinandergesetzt haben und die auch beruflich sehr interessante Sachen gemacht haben. Der eine war dann Professor für Japanologie und der andere wurde Botschafter in verschiedenen Ländern und die dichten alle noch. Und ich habe auch einen sehr netten Kontakt zur Frau Jetter, die das immer noch betreibt. Das ist über die Jahrzehnte hin eigentlich eine sehr gute Erfahrung.
Das sind so Dinge, die vergisst man nicht. Ne? Die sind einfach, ja, die gehören zum Lebenslauf dazu. Ich springe mal ganz, ganz woanders hin. Was verbindet Ihren, ich gehe mal davon aus, dass Sie einen haben, Lieblingsort in New York mit Ihrem Lieblingsort in Lissabon?
Ach, das ist ja eine interessante Frage. Einen Lieblingsort in New York habe ich in dieser Form eigentlich nicht. Ich beziehe aus New York, aus dieser, wie ich immer sage, Energiemaschine, beziehe ich sehr viel Kraft. Einerseits, vor allen Dingen, wenn ich alleine in New York bin, weil ich mich da sehr gerne hin zurückziehe, um an meinen Büchern zu arbeiten. Das ist so eine Stadt, in der man sich nie fremd fühlt, weil so viele Leute andere Sprachen sprechen, woanders herkommen, eigentlich viele Fremde sind und man ist sich in diesem kosmopolitischen Ambiente ist man eigentlich nie fremd. Es gibt kleine Orte, die ich sehr schätze. Das ist zum Beispiel das Café Sabarsky in der Neuen Galerie an der 5. Avenue, schräg gegenüber vom Metropolitan Museum im Haus der Neuen Galerie. Ich liebe Cafés und wenn man da in New York in dem Café sitzt, schaut man einerseits raus auf den Central Park, andererseits ist man in einem Haus voller Kunst. Schräg gegenüber ist ein ungeheurer Prachtbau mit endlos viel Kunst. Das sauge ich, wenn ich da sitze, dann irgendwie immer so ein. Das ist so ein osmotischer Vorgang.
Kann ich verstehen.
Und Lissabon, interessanterweise gibt es da auch ein Café, was ich besonders liebe. Das ist die Versailles in der Avenida da Repubblica, in dem sich sehr viele Intellektuelle treffen. Da kann es einem auch passieren, dass der Präsident der Republik am Nachbartisch sitzt mit seiner Ehefrau. Das ist mir mit Mario Soares so gegangen oder mit dessen Frau. Oder der Kulturminister taucht da auf oder Autoren oder der Schauspieler. Es ist wieder ein Café.
Das sagt ja auch einiges über Sie offensichtlich. Nehmen Sie diese Orte auch an und das ist ein Stück Leben für Sie dort.
Ja, absolut. Und das Schöne ist zum Beispiel in dem Café in Lissabon, das ich seit Jahrzehnten kenne, dass ich habe natürlich sehr viele Jahre dort gelebt, aber dass man dann per Handschlag begrüßt wird von den Kellnern und so. Es ist so ein Stück nach Hause kommen.
Dann weiß ich, dass Sie Übersetzer sind und viel übersetzen. Was bedeutet Ihnen das Übersetzen, insbesondere aus dem Portugiesischen?
Also, ich habe übersetzt, weil man mich darum gebeten hat. Und zwar fing das Übersetzen an, als ich beim Klett-Cotta-Verlag war. Da ist damals mein Buch »Vulkanische Reise« in der ersten deutschen Ausgabe erschienen und Portugal war Gastland der Frankfurter Buchmesse. Und da Klett-Cotta natürlich einen portugiesischen Autor publizieren wollte, hat man mich gefragt, ob ich jemanden vorschlagen könnte und ob ich eventuell auch bereit wäre zu übersetzen. Also man hat es mir angetragen. Ich habe natürlich dann die Herausforderung angenommen. Und es war eine, sagen wir mal so, es war eine sehr interessante Erfahrung, weil ich beim Übersetzen sehr, sehr viel über Sprache gelernt habe. Sowohl was das Deutsche anbelangt, als auch das Portugiesische. Und von daher gesehen bin ich sehr dankbar für die Erfahrung. Es ist aber nicht die Tätigkeit, die ich jetzt aus freien Stücken ausüben würde. Wenn mich die Verlage fragen, mache ich das. Ich habe zuletzt für den Elfenbeinverlag in Berlin Risso di Retinho übersetzt. Ja, ich mache es, wenn man mich darum bittet. Aber ich kann nicht leugnen, dass die Arbeit als solche extrem lehrreich für mich gewesen ist. Und gerade auch im Zusammenhang mit meiner damaligen Lektorin bei Klett-Cotta, der Frau Dr. Killer, die nun im Ruhestand ist. Ich habe sozusagen durch das Übersetzen aus dem Portugiesischen für mein Deutsch jede Menge gelernt, an genau zu sein oder herauszufinden, wie bestimmte Redewendungen denn ins Deutsche zu bringen sind. Denn 1:1 Übersetzungen machen natürlich oft gar keinen Sinn. Also dieser Zwang, genau hinzugucken, das war sehr lehrreich. Mhm,
verstehe. Also ich war begeistert eben in dem Text, den Sie gelesen haben und auch in dem, was ich gelesen habe. Da fällt es nur nicht so auf, wenn man es vorgelesen bekommt, dass Sie bei dem Futurum dann auch den Konjunktiv, ich glaube bei Schlüge oder Schübe oder ich weiß nicht mehr, dann es auch gemacht haben. Das ist ja nun etwas, was man nur noch sehr selten hört oder liest. Das ist die Genauigkeit, die Sie meinten eben, ne?
Es kommt noch ein anderes Element hinzu. Es kommt das klangliche und das rhythmische Element hinzu. Also ich glaube, dass ich manches Mal die Grammatik sogar ein bisschen vergewaltige, wenn es denn so klingt, wie ich es hören möchte.
Mhm, verstehe.
Also die Erfahrung, dass der Ausländer möglicherweise die Grammatik besser beherrscht, die habe ich auch gemacht. Ich bin in Lissabon nicht nur einmal gefragt worden, ach, Sie sind Ausländer, nicht wahr? Und ich, oh ja, hört man das? Und dann war die Antwort, nein, nein, Sie beherrschen die Grammatik.
Ja, es ist, ich meine, wir schlampen ja in unserer Sprache normalerweise rum. Jeder schlampt in seiner Heimatsprache rum. Klar. Das ist völlig klar. Und Sprache ist was Besonderes. Ja. Und das finde ich, das benutzen Sie auch. Und deswegen gefällt mir das, was Sie schreiben, sehr gut. Ich hatte das seltsame Gefühl sofort, was ich mache, sind manchmal Hörbücher, respektive ich mache auch für Apps, die ja, Geschichtshintergründe für touristische Apps machen und so weiter. Da gebe ich die Stimme und lese diese Dinge her. Ich hatte sofort das Gefühl, ich müsste irgendwas von Ihnen lesen. Und ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ist Ihnen da sowas schon mal untergekommen, dass einer gesagt hat, ich möchte Texte von Ihnen lesen?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe nur Freunde sagen hören, also ich kann deine Texte gar nicht lesen, weil ich höre dich immer vorlesen. Aber wenn Sie einen Text von mir lesen wollen, ich fände das schön.
Aber danke für das Vertrauen. Ich guck mal, vielleicht bleiben wir in Kontakt und überlegen mal, ob wir welchen Text auch immer mal machen. Und dann können wir den durchaus ins Radio stellen, wenn Sie mögen. Das Gesicht ablegen ist ja eine besondere Zeile für Sie. Vielleicht können Sie den Hörern mal sagen, was Sie damit verbinden.
Also das Gesicht ablegen ist ein Text aus dem Fernando Pessoa gewidmeten Zyklus. Bei Pessoa finden wir ja diese berühmten Heteronyme, von denen es ja etliche gibt. Der berühmteste ist wohl Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Schwarz. Das Gesicht ablegen, ein anderer zu werden. Es ist bei diesem Gesicht ablegen ja auch sehr oft von Reise die Rede. Also unterwegs zu sein, zu sich selbst, der auch ein anderer sein kann, das ist schon ein bisschen inspiriert von Fernando Pessoa, aber dann doch wiederum auch sehr persönlich für mich. Denn diese Texte sind entstanden, als ich natürlich deutlich jünger war. Ende der 70er Jahre, Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre. Also als Mensch und als Autor auf der Suche. In dem